Leute, wissen Sie, was ein Triptychon ist? Ein Triptychon. Einige nicken jetzt so ein bisschen, andere äußern sich nicht, damit sie jetzt nicht irgendwie so als ungebildet dastehen. Keine Angst, ich wusste das auch nicht so genau, ich habe mich belesen. Also ein Triptychon ist ein dreigeteiltes Gemälde. Ein dreigeteiltes Gemälde, das nennt man in der Fachsprache Triptychon. Da ist es meistens so, dass in der Mitte so der Hauptteil des Bildes ist und links und rechts von dem Bild sind dann Dinge, die auf diesen Mittelteil einen Bezug nehmen. Wir finden solche Triptychen, also das ist die Mehrzahl von Triptychon, solche Triptychen häufig in Altären, in diesen Flügelaltären, die bebildert sind. In katholischen Kirchen, in orthodoxen Kirchen, auch in einigen lutherischen Kirchen, da hat man sehr häufig in der Mitte den Herrn Jesus und links und rechts dann Gestalten, die sich zu Jesus verhalten. Also beispielsweise im Kölner Dom, da gibt es den berühmten Dreikönigsaltar, das ist so ein Triptychon, oder der Dresdner Marienaltar oder der berühmte Kreuzigungsaltar in Wien, das Kreuzigungstriptychon, also ganz berühmte Gemälde und Altäre, die gerade auch im Mittelalter als Triptychon, als dreigeteiltes Bild dargestellt wurden, in der Mitte Jesus und links und rechts davon Menschen, die in Bezug zu Jesus stehen. Nun gibt es dieses Motiv des Triptychons nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Literatur, also in der malten Kunst, sondern auch in der Literatur. Und wir finden im zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums eben solch ein Triptychon. Wir haben ja die Verse heute Morgen schon ganz gehört. Und auch das ist ein Triptychon. Dreigeteiltes Bild. In der Mitte ist der König aller Könige, Jesus Christus. Hier eine Randgestalt eigentlich. Gerade geboren, so ganz viel hören wir nicht von ihm, aber der König Jesus, das ist die Mitte. Und es gibt zwei Bilder, die diesem König zugeordnet sind im zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Nämlich einmal die Könige aus dem Morgenland, die Weisen, und zum anderen der König Herodes. Und beide, Herodes wie die Könige aus dem Morgenland, sind dem König Jesus zugeordnet. Aber in ganz, ganz unterschiedlichem Verhältnis. Nämlich wie es unterschiedlicher nicht sein kann. Die einen anbeten. Und der andere versucht zu ermorden. Und damit ist die Bandbreite des Verhältnisses zu Jesus erfasst. Schon bei seiner Geburt. Die einen sehen in ihm das Heil und die anderen trachten ihm nach dem Leben, lehnen ihn ab. Wenn wir heute das zweite Kapitel des Matthäus-Evangeliums betrachten wollen, dann wenden wir uns nicht dem Gesamtbild zu, sondern wir nehmen nur einen Ausschnitt wahr. Dieser Dreiheit. Nämlich heute schauen wir mal nur auf den Herodes. Vor 2 Jahren habe ich über die Weisen gepredigt. Das war eine tolle Predigt. Hat mal als Pastor Spaß. Da kann man der Gemeinde so richtig zeigen, Mensch, wie richtige christliche Nachfolge zu funktionieren hat. Im Geld weggeben, im Anbeten, in was für Jesus tun. Selbst sich mit den irdischen Autoritäten anlegen. Das war eine tolle Predigt. Das macht Spaß. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Heute ist das keine Spaßrede, keine Predigt, die richtig Freude macht, sondern es ist eine Trauerrede, eine traurige Rede, die ich zu haben habe, weil heute betrachten wir das Bild des Herodes. Wenn Sie vielleicht fragen, meine Güte, soll man das denn? Ich denke, ja, man soll das, weil im zweiten Kapitel wird ganz viel von diesem Herodes gesagt. Es wird sogar darauf verwiesen an 2 Stellen, dass das, was er tut, im Zusammenhang steht eben mit einer Schriftprophezeiung, mit Schriftprophezeiung aus dem Alten Testament. Und deshalb wollen wir uns heute dem Herodes zuwenden. Wir wollen hören eine traurige Rede über dieses verkorkste und verkommene und verfehlte Leben, das er geführt hat. Ich möchte uns 3 Punkte an Herodes vor Augen führen. Erstens, Herodes lebte irdisch. Zweitens, Herodes lebte in Angst. Und drittens, Herodes lebte bis zum Tod. Das erste, Herodes lebte irdisch. Und dazu muss ich Ihnen so ein paar Dinge erzählen, die finden wir hier nicht drin. Aber die Menschen, die damals als allererstes das Matthäus-Evangelium gelesen haben, die wussten um genau diese Informationen, die ich Ihnen jetzt gebe. Der Herodes, der war der erfolgreichste König seit langem gewesen in Israel. Der hat es richtig zu was gebracht. Das war zu seiner Zeit in Jerusalem, in Judäa, in Galiläa, der Top-Mann. Da kam keiner dran. Der gehörte nicht nur zur High Society des damaligen Israels, sondern der war die Spitze der High Society. Und die High Society, die drängte sich um ihn. 36 Jahre lang war er König. Zuerst 10 Jahre nur über Jerusalem und dann später über Galiläa, Judäa und ganz Samarien. Gut, damals die Könige in Israel, die hatten nicht mehr ganz so die Macht wie ein König David. Der war nicht selbstständig, der war abhängig von den Römern. Die hatten damals schon Israel besetzt. Aber die Römer hatten ja so ein prima Besatzungsprinzip, das hieß Teile und Herrsche. Die wussten genau, wenn wir ein Volk ganz unterjochen, dann wird das schwierig für uns. Und da wussten wir, ja, wenn wir ein Land besetzen, wir müssen da Leute einsetzen, die dort Provinzkönige, Provinzfürsten sind. So machten das überall, mit denen kollaborierten die. Das klappte sehr gut. Und die guckten sich natürlich immer wieder neu aus, die römischen Herrscher, mit wem arbeiteten die zusammen. Das konnte mal ganz schnell passieren, dass die ihre Leute, denen die gestern noch die Gunst gaben, dass die morgen in Ungnade fielen. Aber der Herodes war einer, der konnte mit allen gut. Das war ein ganz geschickter Diplomat und Redner. Josephus Flavius berichtet davon. Zunächst herrschte, als er an die Macht kam, in Rom das Triumvirat. Da war Marc Anton, da war Octavian und Lepidus. Das waren drei Mann, die damals in Rom herrschten. Mit denen kamen wir zurecht und gaben ihm dann das Königtum über Jerusalem. Da gab es in Rom Streitigkeiten zwischen diesen drei und Octavian setzte schließlich durch. Der nennt sich dann später Augustus und der wird zum Alleinherrscher. Der Herodes, der war ziemlich clever, der hat sich ganz frühzeitig auf Seiten von Augustus geschlagen. Und das hat ihm der Augustus nicht vergessen. Als er dann richtig Kaiser war über Rom, da hat er nicht nur Jerusalem als Königtum gegeben, sondern auch Judäa, auch Galiläa und Samarien. Ganz angesehener Mann war damals der Herodes. Nicht nur, dass er geschickt als Diplomat war mit den Römern, nein, der war auch wirtschaftlich unwahrscheinlich erfolgreich. Der machte richtig Geld. Es gibt ja manchmal so Politiker, zum Beispiel Weizsäcker, das war ein hervorragender Politiker, konnte gut reden, aber als wirklicher Realpolitiker ist er gescheitert. Als Bundespräsident gut, so als moralische Instanz, aber als Realpolitiker gescheitert. Aber der Herodes war nicht nur ein guter Diplomat, das war auch ein super Finanzpolitiker. Wir wissen, dass er am Toten Meer die Erdpech, also den Harz, die Harzförderung, dort unwahrscheinlich ausbaute. Die brauchten Menschen damals, um ihre Boote abzudichten. Und er hat im Mittelmeerraum ein Monopol. Durch seine kluge Wirtschaftspolitik erreicht natürlich viel Geld verdient, eben mit dieser Harzförderung, die für den Schiffbau befördert wurde. Und da hatte er genug Geld, um ganz vieles auch in seinem Reich zu tun. Der hat repräsentative Bauten errichtet. Er ist hingegangen und hat den Tempel nicht nur restaurieren lassen, sondern riesig erweitert. Da hat er viele Jahrzehnte dran gebaut. Und hat einen guten Ruf bei den Gläubigen gehabt. Nicht, der tut ja was für den Tempel. Der hat die Felsenfestung in Masada gebaut. Der hat in Jerusalem sich auch einen neuen eigenen Palast gebaut, aber überall investiert, auch in Straßenbau, in Anlagen der Verteidigung. Also er hat viel für die Infrastruktur getan. Und nicht nur das, das war auch ein Sportmäzen, nicht so Nils Stoltenberg in Groß in Jerusalem, nicht? Als die Olympischen Spiele damals auf der Kippe standen, die gab es ja in der Antike, die wurden erst 1896 neu gegründet, nicht? Da geht Herodes hin und finanziert ihn, weil er genug Geld hat. Also hat auch sportpolitisch eine Menge gemacht, ein frühzeitlicher Sportfunktionär. Und nicht nur, dass der 36 Jahre lang regiert hat, bei ihm ist es sogar so, dass seine Söhne, drei Söhne hat er, die da das Erbe nehmen, dass die weiter Könige sind. Die kriegen das dann zwar aufgeteilt, einer wird König über Judäa, einer über Galiläa, einer über Samarien, aber seine Dynastie hat Bestand. Ich könnte noch eine Menge erzählen, weil wir sehr viel über diesen Herodes wissen, aber das mag erstmal genügen, um zu zeigen, ja, Mensch, der hat irdisch alles richtig gemacht, ganz erfolgreich, im damaligen Judentum, der mit Abstand erfolgreicheste Mensch. Alles richtig gemacht. So, ja, einer, der heute an die Wall Street geht, nicht und der Milliarden verdient, nicht und überall gut angesehen ist, noch karitative Werke tut. Was für ein Mensch, Wahnsinn. Und der hat alles gehabt, unzählige Frauen, also irdisch für die damalige Zeit ein beneideter Mensch. Und doch, wenn wir heute darauf blicken, ein Mensch, der alles falsch gemacht hat. Denn der hat sich in seinen irdischen Dingen verloren, wie vielleicht kaum ein anderer seiner Zeitgenossen. Der hat nur den Blick für das Irdische gehabt und nicht für das Himmlische. Ich habe eben von dem Triptychon gesprochen. Ihm gegenüber stehen ja die drei Könige aus dem Morgenland. Sind übrigens Könige, das wissen wir aus Psalm 72. Da heißt das nicht, dass die Weisen, die kommen, Könige sein werden, die da ihre Gaben bringen. Könige, die kommen aus dem Morgenland nicht, die sind ganz anders. Die haben nicht eine irdische Perspektive, wie König Herodes, der alles Irdische macht, sondern die haben die himmlische
himmlische Perspektive. Sie laufen nicht ihren eigenen Zielen nach, ihrem eigenen Machterhalt, ihren eigenen Finanzplänen, sondern diese Könige aus dem Morgenland, die laufen einem Stern hinterher. Die laufen einer Prophezeiung Gottes hinterher. Das ist der Mittelpunkt ihres Lebens. Die sind himmlisch gesinnt, die drei Könige aus dem, oder die Könige aus dem Morgenland, und er, Herodes, ist irdisch gesinnt. Und das irdisch Gesinntsein verurteilt die Bibel mit Stumpf und Stiel. Irdisch Gesinntsein ist das Schlimmste, was es gibt in der Bibel. Ist etwas, was immer wieder abgelehnt wird. Ich lese euch nur eine Textpassage vor aus dem Philipperbrief. Da geht es darum, dass auch in der Gemeinde in Philippi Menschen sind, die der Gemeinde sagen, Mensch, ihr müsst euch viel, viel mehr um die irdischen Dinge kümmern. Nicht so viel in der Bibel lesen, nicht so viel die Dinge da bedenken, was eines Tages sein wird. Nein, kümmert euch darum, dass ihr auch froh seid, dass ihr Feste feiert, dass ihr Geld verdient. Und Paulus sagt über diese Menschen, folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, die uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich oft von ihnen euch gesagt habe, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Und da kommt es, denn sie sind irdisch gesinnt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird und gleichgestalten wird seinem verherrlichten Leib. Irdisch gesinnt, Feinde Jesu Christi. Und das ist genau Herodes. Er ist irdisch gesinnt. In der Bergpredigt sagt uns Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann nach allen anderen Dingen. Die fallen euch dann sowieso zu. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das wird uns hier ganz deutlich gemacht. Hier ist ein verfuschtes, trauriges Leben in diesem Herodes, weil es irdisch gesinnt war. Es ist nach außen ganz wunderbar. Da glänzt ganz vieles. Aber nach innen ist es vermodert und kaputt, weil es irdisch ist. Rein irdisch. Und wenn etwas rein irdisch ist, dann hat es grundsätzlich auch zu tun mit Angst. Damit kommen wir zum Zweiten. Herodes lebte nicht nur irdisch, sondern er lebte auch in furchtbarer Angst. Denn er hat eine Angst, die jeder hat, der viel besitzt, nämlich das zu verlieren, was er hat. Und je mehr ich besitze, desto größer wird meine Angst, es zu verlieren. Er hat Angst gehabt. Angst gehabt, seine Regentschaft, um die er so gekämpft hat, für die er so viel getan hat, die zu verlieren. Das muss man auch noch wissen, Herodes war gar kein richtiger Jude. Herodes kam aus dem Volk der Edomiter. Eigentlich hätte er gar kein König sein dürfen. Wir lesen das im 5. Buch Mose. Nur einen von den Brüdern aus dem Kreis der Brüder, also bezogen auf die 12 Söhne Israels, den wähle zum König. Der hätte gar kein König werden sollen. Das haben ihm die Zeitgenossen immer wieder so in der vorgehaltenen Hand dann auch vorgehalten. Das wusste er natürlich. Und deshalb hat er sich ganz besonders angestrengt. Übrigens, die paranoidsten Herrscher der Weltgeschichte, das waren meistens Leute, die haben über Völker geherrscht, denen sie gar nicht zugehörten. Also bei Napoleon ist das genauso. Napoleon war zwar Franzose, aber er wurde erst dadurch Franzose, weil ein Jahr vor seiner Geburt Korsika von den Italienern den Franzosen verkauft wurde. Und für die Franzosen ist Napoleon nie ein richtiger Franzose gewesen. Hitler war kein Deutscher, der war Österreicher. Stalin war kein Russe, der war Georgier. Aber diese Menschen, die bilden so eine Paranoidität häufig heraus, gerade weil wir nicht dazugehören, da wollen wir ganz besonders sein, nicht? Und die sind ganz besonders ängstlich, dass ihnen jemand die Macht wegnimmt. Das, was sie sich so erkämpft haben, was ihnen vermeintlich gar nicht gehört, da klammern die sich so dran. Und so war der Herodes auch, der hat furchtbare Angst gehabt. Furchtbare Angst, dass ihm jemand seine Herrschaft wegnimmt. Da kommen dann die Könige aus dem Morgenland, nicht? Und die sagen ihm, du, wir haben den Stern gesehen von dem großen neuen König und den wollen wir anbeten. Und da heißt es, da erschrak er tiefst im Innersten. Da verstellt er sich, es war ein guter Diplomat und sagt zu ihm, ihr lieben Leute, geht mal hin, erforscht genau, guckt mal, wo das ist. Nicht? Und macht mal, wenn ihr gefunden habt, sagt sofort Bescheid, damit auch ich hingehe und ihn ehre. Der will nicht ehren, der will richtig direkt Kaltprozess machen, kurzen Prozess machen. Hat übrigens immer getan. Also das war einer, der hat knallhart alles ausradiert, der war nicht nur ein guter Diplomat, der hat alles wegradiert, was sich ihm in den Weg gestellt hat. Wir wissen das aus der Geschichte, er hat einmal seinen Schwager, den hat er erst zum Hohepriester gemacht, aber als ihm dann der gefährlich wird, lässt er den ertränken. Da seine Frauen reihenweise um. Er hat seine Söhne umbringen lassen. Er hat mehrfach geheiratet. Und wenn immer irgendwie ihm einer zu stark wurde, hat er die alle umgebracht. Die waren nicht, erst recht nicht zimperlich mit den Menschen, die jetzt außerhalb von Israel im Feind waren. Alle umgebracht. Der hat sofort das Messer gezückt. Überhaupt kein Problem. Der ist sogar so weit, dass er hingeht, als er checkt, dass ihm die Könige aus dem Morgenland, dass sie ihm nicht das sagen, was sie verabredet haben. Da geht er hin und lässt erstmal knallhart dort in Bethlehem und Umgebung alle Kinder umbringen, die irgendwie in das Raster passen würden, dass sie der neugeborene König sind. Der ist bereit, einfach Babys umzubringen. So brutal und knallhart ist er. Aber das ist er, weil er Angst hat. Weil er Angst hat, etwas zu verlieren. Seine irdische Macht, seinen irdischen Reichtum, sein Leben, was ihm jetzt so gut gefällt, das bringt ihn zu so einer Angst. Daneben sehen wir die Könige aus dem Morgenland. Die haben keine Angst. Die sind fröhlich. Die hängen auch nicht an ihrem Besitz. Da heißt es, als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut, gingen in das Haus, fanden das Kind dann Maria und die Mutter fielen nieder. Das ist das Zeichen wirklich, dass sich jemand untertan wird. Fielen nieder, beteten ihn an und taten ihre Schätze auf und schenkten diese ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die haben keine Angst, sondern ganz im Gegenteil, die werden froh. Die werden froh. Und die hängen auch nicht an ihrem irdischen Besitz, nicht an ihren Ehrentiteln, die schmeißen sich in den Dreck vor einem Kind in der Krippe. Beten es an und geben all ihre irdischen Dinge weg. Die hängen nicht dran und sind dadurch froh. Aber Herodes, der klammert an den irdischen Dingen. Und deshalb kann er nicht froh sein über Jesus, sondern er lebt in Angst. Da werden sie jetzt wieder sagen, ah, so typisch Kirche, so typisch Theologen, so typisch fromme Pastoren, nicht? Die zeichnen immer so schwarz-weiß, nicht? Hier, die Könige aus dem Morgenland, nicht? Die haben Jesus lieb, deshalb sind sie froh. Und dort, der Herodes, der liebt seine Macht, der liebt sein Geld und deshalb ist er ängstlich halt, nicht? So sind ja die Theologen, so arbeiten die frommen Pastoren. Wissen Sie, was das Tolle ist, dass nicht nur die frommen Pastoren so arbeiten, dass nicht nur die Bibel so spricht? Nein, auch die klügsten Atheisten erzählen uns genau das. Ich habe am 4. Advent schon etwas erzählt von Erich Fromm, das ist so ein Atheist. Erich Fromm, der gehörte mit Adorno, Horkheimer, Habermas zur berühmten Frankfurter Schule. Das waren Marxisten und Atheisten, die das Leben der Menschen bedacht haben. Und Erich Fromm hat ein wichtiges Buch geschrieben, Haben oder Sein. Haben oder Sein. Genau in dem Buch geht es darum, was hier in diesen Triptychon dargestellt ist. Lebe ich ein Leben des Habens oder des Seins? Herodes führt das Leben des Habens. Ein Leben des Habens ist ein Leben, so sagt Erich Fromm, das das Übel aller Zeiten gewesen ist. Es ist ein Leben, das sich darin verliert, zu konsumieren, Profit zu machen, mehr Geld zu bekommen. Und es ist ein Leben, das immer nur darin besteht, sich etwas anzueignen, zu besitzen, es zu nehmen. Er nennt das ein nekrophiles, ein Leben, das Freude hat, Liebe hat an den toten Dingen, ein nekrophiles Leben. Und es ist geprägt, so sagt er, von dem Angst und den Verlust. Angst und den Verlust. Und daneben stellt dieser Atheist das Leben des Seins. Und er sagt, es gibt nur diese beiden Formen, haben oder sein. Das Leben des Seins. Und das ist das wahre Leben. Das ist was, was Gute gilt und was in Lieben, in Geben und im Teilen besteht. Er spricht zwar nicht von Jesus, er spricht zwar von der Bergpredigt, aber genau das ist gemeint, hat der Rechte das Richtige erkannt. Genau dieses Leben des Seins, er nennt das das biophile Leben halt, also das Leben, das Freude am Leben hat, nicht ein fröhliches, angstfreies Leben. Das ist das Leben, was wir in und mit Jesus Christus bekommen. Und am König Jesus Christus entscheidet sich nicht nur der Weg der Könige aus dem Morgenland, der Weg des Königs Herodes, nein, unser aller Leben, da müssen wir entscheiden. Auf welche Seite stellen wir uns? Auf die Seite des Herodes? Das ist die Lebensweise des Habenwollens. Wir wollen unser Leben haben, unser irdisches Leben muss immer besser sein und immer mehr und immer mehr und immer mehr und aneignen und ich und ich und ich und ich und ich. Oder leben wir das Leben der Könige aus dem Morgenland, die hingehen und Jesus anbeten und bereit sind, auch von ihren Dingen zu lassen. Das eine ist ein nekrophiles, angstvolles Leben. Und Gott möchte nicht, dass du ein angstvolles Leben führst, sondern Gott möchte ein befreites Leben von dir, ein fröhliches Leben. Ganz so wie es die drei Könige, die Könige aus dem Morgenland es getan haben. Und das tut diese Geschichte, sie stellt es uns vor Augen, nicht, dass wir erkennen, oh, wir waren die Könige aus dem Morgenland, wie war der Herodes. Nein, wir sind da gemeint. Wir sind in dieser Geschichte gemeint. dass wir uns erklären und nachfragen, wie stehen wir denn zu diesem König Jesus? Wie ist das so? Ist das tatsächlich so, dass wir ihm alles hinlegen, was wir haben? Unser Gold, unser Weihrauch, unsere Myrrhe? Oder sind wir wie der Herodes, die wir in Wirklichkeit diesen Jesus, diesen König Jesus als Bedrohung für unser Leben sehen? Einer, der uns was wegnimmt, der uns einschränkt, und dann müssen wir den Zehnten geben, und dann müssen wir besonders in die Kirche laufen, dann müssen wir dieses und jenes und sonst was noch tun. Das will ich nicht. Herodes lebte in Angst. Und Gott möchte nicht, dass du in Angst lebst. Und deshalb zeigt er dir dieses Leben, dieses traurige Leben, das eben nur ein Leben war, was bis zum Tod ging. Damit komme ich zum dritten Punkt dieser Predigt. Herodes lebte bis zum Tod und nur bis zum Tod. Wo wissen Sie das, der Pastor dazu? Das steht auch gar nicht hier in dem Predigtext. Doch wenn man dieses ganze zweite Kapitel liest, dann wird es eins deutlich, eins ganz klar deutlich. Herodes ist bis zum Ende seines Lebens in einem verharrt, in der Feindschaft zu Jesus Christus. Über kaum jemanden wird das so deutlich, vielleicht noch über Judas, dass er verloren ist für Zeit und Ewigkeit, als wie über den Herodes. Jesus muss in Ägypten bleiben, weil dieser Herodes ihm feindlich gesinnt war. Das führt die Bibel ausdrücklich aus und begründet das. Und erst als er gestorben ist, da kommt wieder der Engel und sagt zu Josef, jetzt kannst du gehen. Jetzt kannst du gehen. Und auch später noch hat Josef so viel Furcht davor, dass er nicht wieder in das eigene Heimatland zurückgeht, sondern dass er nach Nazareth ausweicht. Eben nur, weil ein Sohn des Herodes jetzt dort König ist, weil er Angst hat, dass er ebenfalls so ist wie sein Vater. Herodes verbleibt in der Feindschaft gegenüber Jesus bis zum Ende seines Lebens. Und damit ist er verloren für Zeit und Ewigkeit. Er hat hier auf Erden ein super Leben gehabt für die damalige Zeit. Viele Frauen gehabt, viel Geld genossen, halt nicht unwahrscheinliche Macht für die damaligen Verhältnisse gehabt. Aber jetzt ist er im Totenreich. Wie alle Menschen, die sterben ohne Jesus, die müssen erstmal ins Totenreich gehen. Im Totenreich wartet er jetzt, bis er eines Tages vor dem Allmächtigen steht. Übrigens, wir, die wir mit Jesus leben, wir dürfen uns freuen. Wir leben nicht nur bis zum Tod, wir leben darüber hinaus. Wir gehen nicht ins Totenreich. Wir gehen direkt in die Ewigkeit. Wir gehen direkt in die Ewigkeit. Das ist auch wieder so ein Triptychon am Kreuz. Nicht die Kreuzigungsszene, nicht nur zu Beginn der Kreuzigungsszene. Da hängt der Schächerer, das ist das Kreuz Jesu. Der eine, der macht sich lustig über Jesus, hängt ihn ab. Mensch, wenn du auch ganz stark davon kreuzt, und der andere sagt, wenn du bei deinem Vater bist, dann denk an mich. Dann sagt Jesus zu ihm, heute bist du mit mir im Paradies sein. Wer da ist, wo der Schächerer ist, der Jesus vertraut, wer da ist, wo die Weisen waren, die Jesus angebetet haben, halt nicht, der braucht keine Angst vor dem Tod zu haben. Der geht unmittelbar direkt von diesem Leben in das nächste Leben hinein. Aber wehe denen Menschen, die sind wie derjenige, der auf der anderen Seite vom Kreuz hing, von Jesus, den verspottet hat. Wehe den Menschen, die sind wie Herodes, die den Herrn Jesus verleugnen, die den Herrn Jesus verspotten, die ihm nach dem Leben trachten. Wer ihm die Ehre verweigert, der wird verdammt werden für Zeit und Ewigkeit. Das wird der Herodes erleben, wenn Jesus Christus wiederkommt und wenn dann das ewige Gericht kommt, wenn er vor dem Allmächtigen steht, wenn er sein Knie beugen muss, dann wird er vom Totenreich in die Hölle gehen. Vom Totenreich in die Hölle. Totenreich und Hölle ist nicht dasselbe. Totenreich ist der Ort, wo die, die ohne Jesus Christus gestorben sind, warten auf das Gericht. Wenn das Gericht gehalten wird, dann wird nochmal entschieden, wer vielleicht erlöst wird im Totenreich. Aber die ohne Jesus und die gegen ihn gekämpft haben, werden in die Hölle gemischt. Wir uns auf das Totenreich. Das Totenreich wird am Ende der Zeiten in der Hölle vernichtet werden. Die Hölle ist nicht der Ort, wo irgendein Teufel steht und Leute quälen würde. Der Teufel selber, der Satan, der gefallene Engel, wird auch in die Hölle geworfen werden. Der wird auch in die Hölle verbannt werden. Das ist nicht der Ort, der ihm gehört, sondern das ist der Ort, wo er gequält wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, heißt es. Und da kommt Herodes auch hin. Da wird Herodes bleiben. Ein Leben im Tod. Im Tod für Ewigkeit. Und er hat nur gelebt bis zum Tod, weil er irdisch gesinnt gewesen ist und nicht himmlisch. Jetzt könnte ich hier einen Amen machen und das dabei stehen lassen, dass ich so sage, naja, jetzt guckt mal, die eine Menschengruppe, die sind gegen Jesus und die andere Menschengruppe sind für Jesus, die gegen Jesus ist, bei denen ist alles schlecht, die werden verdammt und die gut sind, bei denen ist alles richtig. Das stimmt auch so. Das ist so eine interpersonelle Zuordnung dieses Triptychons, das heißt eine Trennung zwischen den einzelnen Menschengruppen. Die einen für Jesus, die anderen gegen Jesus. Wenn ich aber dieses zweite Kapitel des Matthäus-Evangeliums anblicke, dann blicke ich ein bisschen tiefer hinein. Und dann sehe ich nicht nur die Trennung zwischen Menschen, zwischen den Königen aus dem Morgenland und dem König Herodes, zwischen dem Linken am Kreuz und dem Rechten am Kreuz, sondern ich blicke in mein Leben Olaf Latzl hinein. Da merke ich, dass da Teile in mir sind, die sind wie bei den Königen aus dem Morgenland. In meinem Leben gibt es Teile, die sind wie dem Morgenland. Natürlich bete ich den Herrn Jesus an. Jeden Sonntag, wenn wir Gottesdienst feiern, nicht, dann geben wir ihm die Ehre und in der Liturgie beten wir ihn an. Das tue ich jeden Tag, wenn ich zu ihm bete. Natürlich tue ich das. Ich habe mein Leben ihm in den Dienst gestellt, ganz klar. Und ich will von ihm sprechen und ihn bezeugen. In meinem Leben gibt es Anteile aus diesem Leben der Könige aus dem Morgenland. Das eine Triptychon, das eine Bild des Triptychons erreicht. Aber wisst ihr, was das Schlimme ist? In meinem Leben gibt es auch die Herodes-Anteile. In diesem Triptychon gibt es beide Bilder. Das ist nicht nur interpersonell, sondern intrapersonal in Olaf Latzl drin. Ich bin sowohl wie die Könige aus dem Morgenland, aber immer auch wie dieser Herodes. Ich bin immer wieder einer, der auch irdisch gesinnt ist. Und ich habe auch immer wieder Angst. Ich habe Angst, mein Geld zu verlieren. Angst um meine Gesundheit, Angst um mein kleines Häuschen, Angst um meine Familie, Angst um meine Rentenversorgung. Vielleicht ein bisschen weniger als andere, aber ich kenne das auch. Und es ist so leicht, mit den Fingern auf die anderen zu zeigen, auf euch oder auf den Herodes. Aber wisst ihr, dieses Bild, dieses zweite Kapitel, das spricht mich an. Meine Herodes-Anteile, die in mir sind. Wenn ich das dann sehe, dann heißt es hier, als aber Herodes gestorben war. Höre ich dieses Predigtwort und sage, damit ist jetzt ein Ende. Jesus ist in die Welt gekommen. Weil so wie Herodes gestorben ist, der König, der Jesus nach dem Leben getragen hat, der Angst gehabt hat, der nur irdisch gesagt hat, so dürfen diese Teile in deinem Leben sterben. Wenn ich dann auf diese Matthäus 2 Geschichte gucke, dann höre ich den Herrn, der mir zuruft, Olli, lebe nicht wie Herodes. Lebe nicht in der Angst um all die irdischen Dinge. Lebe in einem Leben, das mir die Ehre gibt. Ich lade dich ein. Du wirst ein besseres, ein befreites Leben finden. Das ist was Tolles. Das ist was Tolles, wenn ich das sehe. Und wenn ich lassen darf von den Herodes-Anteilen in meinem Leben. Und Gott ruft dich mit diesem gestorbenen Herodes heute auf. Lass du von diesen irdischen, sterbenden Herodes-Anteilen in deinem Leben. Lass dich nicht gefangen nehmen lassen von all dem Irdischen, von all dem, was letztlich nur Angst macht. Sondern richte dich neu auf ihn mit ein. Richte dich ein auf Jesus Christus, den Mensch geworden Gott, der alles für dich getan hat. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Du darfst und brauchst allein dem zu vertrauen, der in Bethlehem Mensch wurde, um dich zu retten und der dir selbst im Tode nahe sein wird, der dir ewiges Leben schenkt, wenn du ihm vertraust. Dieses Triptychon aus Matthäus 2 ist ein Aufruf an mich und an dich, zu lassen von unseren Herodes-Anteilen und uns zu konzentrieren auf die Anteile der Könige aus dem Morgenland, auf dass wir dem neugeborenen König Jesus Christus die Ehre geben mit unserem Leben. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.